Diäten. Da gibt es dann die Ananas-Hummer-Diät, kann man sich vorstellen, wer sich das ausgedacht hat. Das war Hollywood. Das war so die Diät für Filmstars damals, als es eben wichtig wurde, nicht zu dick zu sein.
Dr. Matthias Riedl, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
Habt ihr schon die Badetaschen gepackt und riecht ihr schon das Sonnenöl? Ja, für viele geht's jetzt bald in den Urlaub oder ihr seid schon im Urlaub und hört uns zu. Und da machen wir uns ja alle mal gerne Gedanken über die Bikini-Figur, wenn der Sommer da ist. Und wir wollen heute mal darüber reden, was von Diäten zu halten ist, was ist Low Carb, was ist Low Fat und was bringt das eigentlich alles? Ich bin Elisabeth Jessen und hier im Studio ist wieder Matthias Riedl, Ernährungsdoc, Bestsellerautor und Chefredakteur der Zeitschrift Ist dich gesund mit Dr. Riedl. Herzlich willkommen.
Moin.
Tja, Sie sagen ja mal, wir leben in einem Zeitalter der Diätverwirrung. Was genau meinen Sie damit?
Ja, also wenn man mal so zurückblickt, die letzten 100 Jahre, was haben wir alles ertragen müssen an Diäten? Da gibt es dann die Ananas-Hummer-Diät, kann man sich vorstellen, wer sich das ausgedacht hat. Das war Hollywood, das war so die Diät für Filmstars damals, als es eben wichtig wurde, nicht zu dick zu sein. Ein Pole brachte mir mal die Wodka-Wurst-Diät mit, finde ich auch sehr witzig. Kohlsuppendiät, das ist immer noch die unangefochtene Number One, was mir so die Patienten erzählen. Und dann kam eben später Light, dann gab es die fettarmen Varianten und schließlich wurde am Zucker gedreht, Low Carb, Low Fat, Paleo. Also alles hat was hinterlassen. Und hat seine Regeln bei uns im Kopf hinterlassen und das führt jetzt dazu, dass wir da totales Tohuwabohu haben. Eins ist bei allen eigentlich gleich, das ist eine einschränkende Ernährung und in vielen Fällen auch eine einseitige Ernährung und sogar auch ungesund. So, wenn man damit kurzfristig sein Gewicht reduziert, als FDH macht das ja auch, ja, dann ist es aber alles nicht von Dauer und damit ist mit Diäten auch immer automatisch der Jojo-Effekt verknüpft. Aber ich erlebe es halt immer wieder bei mir in der Sprechstunde im Medikum Hamburg, wenn die Patienten dann kommen und die haben halt alle unheimlich viele Diäterfahrungen hinter sich. Und jede dieser sinnlos durchgeführten Diäten hinterlässt ein Gefühl von Machtlosigkeit und auch vom Gefühl, ich bin ein Versager. Und das ist das, was es zerstört. Diäten zerstören die Selbstwirksamkeit, das Gefühl selber an seiner Situation etwas zu ändern. Und deshalb sind Diäten schon mal immer schlecht. Und dann sind Diäten eben auch schon mal schlecht, weil man damit irgendwas Fremdes aufoktroyiert bekommt und gar nicht mehr Herr seiner Entscheidung ist. Und das mögen wir nicht auf Dauer. So. Aber jede dieser Diäten hinterlässt irgendeinen Quatsch im Kopf und die haben dann ihr eigenständiges Leben. Und wie zum Beispiel diese Fettsache, ne? Also bei Frauen immerhin noch, da wird also auch ganz viel nach versteckten Fetten gesucht. Das ist nicht auszumerzen, ja. Und diese versteckten Fette, es ist grausam. Und dann sage ich, du kannst jetzt die Nüsse essen, da sind keine versteckten dickmachenden Fette drin, ja. Aber das stört immer das und das stört auch das Lebensgefühl von Menschen, die die Ernährung verändern wollen. Und ich sage immer, drück die Reset-Taste. Versuche alles zu vergessen, was du weißt. Und wir machen das jetzt ganz, ganz anders. Und genau das ist das, was wir auch machen.
Wollen wir mal so die einzelnen beliebten Ernährungsformen durchgehen. Was ist zum Beispiel mit Paleo? Das ist ja auch was, was in den letzten Jahren sehr populär geworden ist. Man liest es sehr oft. Ich weiß trotzdem gar nicht genau, was es ist.
Ja, also Paleo erhebt ja den Anspruch zu wissen, was man in der Steinzeit gegessen hat. Das ist so die Steinzeiternährung. Es war ein Hype, auch vor einigen Jahren, wird auch immer noch vielfach gemacht. Und Paleo geht davon aus, wir essen jetzt einfach das, was die Leute in der Steinzeit gegessen haben. Und damit werden wir dann einfach wieder so schlank wie in der Steinzeit. So, das hört sich gut an. Und das ist ja bei Diäten immer das so. Das hört sich ganz plausibel an. Der Nachteil ist, das waren jetzt keine Ernährungsmediziner, die sich Paleo ausgedacht haben. Es ist pseudowissenschaftlich. Und ich weiß auch dann, dass viele, wenn man da in den Homepages mal guckt, damit auch richtig Geld verdienen. So, und das ist leider bei den Diäten immer so, da wird Kasse gemacht, aber nützt das den Leuten? Paleo empfiehlt einen hohen Anteil an Eiweiß und auch an Fetten, an Fleisch auch. Und Paleo verbietet Milch und auch Hülsenfrüchte, ja, weil die sagen, das gab's in der Steinzeit nicht. Das stimmt nicht. Ja, die Steinzeit ist ein irre langer Zeitraum. Die geht bis, die Jungsteinzeit ging bis 6000, ja. Und die Ägypter haben sehr wohl Hülsenfrüchte gegessen in der Steinzeit. Also, welche Steinzeit ist auch gemeint? Jetzt die in Deutschland oder in Afrika? Also das ist, deshalb ist der Ansatz schon einfach Quatsch. Ja. Und wer eben sich nach Paleo ernährt, erhöht einfach seine Herz-Kreislauf-Sterblichkeit, weil da ist einfach der tierische Fettkonsum zu hoch. Und es ist ja nicht so, dass die Neandertaler und dass die Steinzeitmenschen wahnsinnig viel Fleisch gegessen haben. Fleisch musste erjagt werden und Fleisch ist erst, rotes Fleisch besonders, ist erst verfügbar gewesen, seitdem der Mensch Waffen hatte und Hunde mit zur Jagd genommen hat. Und ja, es ist richtig, dass die europäische Steinzeit die ganzen Großwildtiere ausgerottet hat mit Waffen und mit Hunden. Da gibt es richtige Friedhöfe von diesen Knochen. Ja, aber das haben sie gegessen, weil es auch Winter mal war und weil es natürlich vor dem Verhungern schützte. Das ist ganz klar. Aber es ist nicht die ursprüngliche Ernährung des Menschen. Da müssen wir noch viel weiter zurückgehen, denn seit der Mensch Waffen hat, hat er ganz andere Nahrungsmittel erschlossen. Und das ist eigentlich nicht die Urernährung des Menschen. Die Urernährung des Menschen ist nämlich pflanzenbasiert, weil wenn wir uns mal angucken, was wir lumpige Hände haben, damit wir haben, da können wir niemanden mit töten. Da können wir können mit unserem Gebiss auch noch nicht mal ein Stück Fleisch aus einem Zebra rausbeißen. Wir sind eigentlich die Opfer in der Natur und stellen uns jetzt so hin, als wäre rotes Fleisch, als wären wir die tollen Jäger wie die Löwen und die Tiger. Das ist nicht unsere Ernährung und deshalb ist Paleo tatsächlich auf Dauer nicht gesund. Und wer jetzt Hülsenfrüchte verbietet, der ist einfach schlichtweg falsch drauf, weil Hülsenfrüchte nachweislich für uns wirklich gesund sind. Aber darauf haben die ja schon reagiert. Jetzt gibt's dann so Neo-Varianten und diese Kritik war natürlich auch völlig berechtigt. Jetzt darf man dann schon Hülsenfrüchte essen. Also so sehr weit her mit der Paleo-Ernährung ist das nicht. Ich lehne das komplett ab. Ja, man nimmt natürlich mit einer eiweißreichen Ernährung schneller ab. Man kann mit Paleo abnehmen, es ist nur keine Dauerernährung. Und darum geht es doch. Wir wollen keine Diäten. Wir wollen eine dauergesunde, tragbare Ernährung. Und das ist Paleo nicht. Finger weg davon.
So, dann haben wir ja schon angesprochen Low Fat und dass man durchaus Fett zu sich nehmen darf. Keine Angst vor Nüssen zum Beispiel. Wir haben ja auch schon mehrfach über diese Studie mit dem Olivenöl gesprochen. Low Fat ist trotzdem immer noch so ein Schlagwort und ein Überbegriff auch für Diäten. Was ist mit Low Fat? Ist doch irgendwie, Low Fat ist doch gar nicht so verkehrt.
Das liegt allerdings auch an meinen, diese Diskussion liegt auch immer an meinen Kollegen in Ernährungsmedizinern. Wir haben in der Ernährungsmedizin eine breite Basis von Forschern, die da wirklich aktiv auch sind. Die machen dann eine Low Fat Studie im Vergleich zu Low Carb, aber dann wird nicht genug in der Fettqualität differenziert. Das wird zwar gemacht, aber nicht immer. Und wenn man immer nur Low Carb und Low Fat miteinander vergleicht, aber nicht auf die Qualität der Nahrung guckt, dann kommt dabei raus, wenn wir jetzt Low Fat vergleichen mit Low Carb, dass ja irgendwie kein großer Unterschied ist, ja. Und natürlich ist es so, wenn ich viel schlechtes Fett esse, dann habe ich Schwierigkeiten mit dem Abnehmen und das ist auch nicht gesund. Und darum geht es. Richtig ist es, ja klar, das schlechte Fett muss reduziert werden. Transfette, hocherhitzte, hochverarbeitete Fette müssen wir reduzieren. Aber die gesunden Fette ja nicht. Und das sind eben pflanzliche Fette, unsere Edelfette und auch Fischöl beispielsweise, Algenöl, Nussöl. Das ist alles mega gesund und das entspricht dann auch eher tatsächlich der Ernährung des Sammlers. Ja, denn der Jäger sind wir später geworden, ne? Dann, also, was wir machen können, ist, wir können zwar vielleicht wir ein Gecko fangen und eine Eidechse und eine Schlange und auch mal einen flugunfähigen Vogel, ja. Und wir können auch Eier stehlen, ja. Das gehört auch mit zum Sammler. Aber im Ursprung sind wir eigentlich ein Sammler. Das ist Sammleressen. Und das ist einfach Pflanzenöl, was wir bekommen haben und weniger Fett vom Tier. Und deshalb ist es richtig, ja. Wenn wir uns am Pflanzenöl orientieren, da gibt es halt auch sehr, sehr, sehr gesunde und weniger gesunde, wie Palmfett, dann nützt das dem Gewicht, weil dieses Pflanzenöl auch noch super verpackt ist, in Oliven beispielsweise, ja. Und das hilft alles beim Abnehmen. Und deshalb ist es schon so, dass eine fettreiche Ernährung, gerade wenn sie Western-Style ist, ne, eher das Gewicht steigert.
Können wir gleich nochmal die gesunden Pflanzenöle aufzählen. Das Schlechte haben Sie schon genannt, da zählen natürlich auch die tierischen Fette dazu. Der dicke Schweinebauch ist jetzt nicht so günstig.
Ja.
Aber die gesunden Fette.
Genau, gesunde Fette, fangen wir ganz links also an bei den ganz, ganz gesunden Fetten. Da stehen Olivenöl und Rapsöl wirklich ganz vorne zusammen mit den Nussölen. Rapsöl ist sogar noch, hat ein bisschen mehr ungesättigte Fettsäuren. Dafür hat dann Olivenöl wieder ein bisschen mehr Polyphenole. Aber es ist ja auch mal eine Geschmacksentscheidung. Keiner soll ein Öl nehmen, nur weil es gesünder ist als es. Es muss auch schmecken. Aber die kann man nehmen. Nussöle auch, beispielsweise auch Leinöl, das ist auch super. Kommen wir dann weiter zu den ungesünderen, da haben wir den Sonnenblumenöl oder auch Distelöl, das hat eine schlechtere Fettsäurezusammensetzung und dann sind wir ganz rechts bei den ungesunden Fetten, das wäre dann zum Beispiel Palmfett. Das würde ich eher lassen, nicht nur aus ökologischen Gründen, es vernichtet ja auch viele, viele Lebensräume dort in den tropischen Ländern, aber es gibt eben auch noch Untersuchungen, die legen den Verdacht nahe, dass Palmfett eben die Ausbreitung von Tochtergeschwülsten bei Krebs fördern kann und wir wissen ja immer nie, ob wir gerade Krebs haben oder Krebs bekommen und dann sollte man das einfach mal reduzieren, wenn wir bedenken, dass manche Nuss-Nougat-Creme zu 60% daraus besteht. Dann kommt da schon einiges zusammen. Also wo immer man Palmfett drin hat, Finger weg davon. Es ist überall drin, so auch in Bioprodukten. Und einfach mal reingucken, was ist das? Ich merke, je mehr ich das kritisiere, desto seltener wird das Palmfett in Fertigprodukten. Und es wird dann immer schon, steht dann auch schon drin, Rapsöl. Aber es ist immer die Frage, wie viel Rapsöl habt ihr reingetan? Nur damit das da steht, dass das Rapsöl ist. Aber insgesamt, und das finde ich eine tolle Entwicklung in der Lebensmittelindustrie, Fertigprodukte enthalten viel Schrott. Aber wann immer man was kritisiert, ich erlebe in den letzten Jahren, es ist weniger Salz drin, es ist weniger Zucker drin. Jetzt wird auch an der Fettqualität gebastelt. Da kommt auch mal Olivenöl rein, ganz selten, aber Rapsöl schon mal eher. Und ich erwarte jetzt aber irgendwann, dass auch nochmal weniger Chemie da drin ist. Da fehlt noch ein bisschen Anstrengung.
Ja, da müssen Sie einfach nur munter weiterwettern. Wir haben ja hier ein Forum dafür.
Genau.
Sie haben selber gerade Low Carb angesprochen und wir haben uns schon viel über Kohlenhydrate unterhalten hier im Podcast. Low Carb gilt doch als gesetzt, oder?
Das würde ich sagen, aber muss das auch gleich definieren. Also wenn man jetzt einfach nur sagt Low Carb wäre auch Paleo. Also ich kann mich jetzt zum Beispiel von Steaks ernähren, von viel Fett und damit habe ich wenig Kohlenhydrate gegessen. Das wäre auch Low Carb. Ne? Aber muss immer, und das wird zu wenig gemacht, die schlechten Kohlenhydrate, die nämlich rasch verdaut werden und rasch einen Blutzuckeranstieg machen, die weglassen. Das ist hochraffinierte Mehle, die sollte man weglassen. Süßigkeiten natürlich, Weißbrot nicht so viel, Kuchen, all das Ganze fällt halt darunter, natürlich Chips, all das Ganze. So, aber wenn ich jetzt Kohlenhydrate esse als Gemüse, verpackt, und da kriege ich noch so viele andere tolle Sachen dabei. Dann ist das Low Carb, was wirklich gesund ist. Und da muss man sehr genau unterscheiden. Und deshalb waren die Studien ja immer so ein bisschen nicht aussagekräftig. Ja, deshalb kann man auch immer Low Carb gar nicht mit Low Fat vergleichen, weil jeder definiert das irgendwie anders und jeder ernährt sich dann. Man kann nicht nur einfach sagen, da habe ich jetzt wenig Kohlenhydrate drin oder viel Kohlenhydrate drin. Was kommt darauf an, wo die herkommen. Und das macht den Riesenunterschied. Wenn man das so will, würde ich sagen, wenig schlechte Kohlenhydrate und wenig schlechte Öle. Und dann habe ich nämlich die gesunde Mischung. Und da kommen wir dann nämlich nachher schnell in die Richtung der artgerechten Ernährung.
Das ist ja sowieso, die Mischung macht's. Es gibt auch noch so andere Schlagworte, glutenfrei, eiweißreich, salzarm, wie unser Gesundheitsminister, der, glaube ich, ja das immer abbestellt im Restaurant, habe ich mal gelesen.
Genau.
Was hat es denn damit auf sich? Ist das zu empfehlen oder eher nicht? Ist ja keine reine Diätform, aber geht ja in die Richtung. Glutenfrei, also, fangen wir damit an.
Ja, die Menschen merken, dass sie sich falsch ernähren Und sie merken, dass es ihnen auch nicht so gut geht mit der Ernährung. Und dann suchen sie nach Lösungen. Und dann gibt es sehr viel Informationen, die sind dann widersprüchlich nicht gut recherchiert. Und auch manche Leute, die da im Trüben frischen. Und dann kommt natürlich auch nochmal die Lebensmittelindustrie, die sagt, okay, die Leute stehen irgendwie auf glutenfrei. Dann schreibe ich da jetzt mal drauf, glutenfrei. Das ist ein Verkaufsförderer. Das ist das Problem. Und damit wird glutenfrei hochstilisiert als etwas, das ist mega gesund. Machst du glutenfrei draus, verkauft sich gleich besser, kannst du auch noch 50 Cent für mehr verlangen. Also es lohnt sich für den Hersteller. Aber damit verstärkt es den Trend noch. So, die Frage ist jetzt, Leute haben Bauchschmerzen. Das ist so ungefähr ein Viertel bis zum Drittel der Bevölkerung hat Bauchschmerzen und merkt, irgendwas vertrage ich da nicht. Könnte das Gluten sein? So, rein eine Glutenproblematik haben Menschen mit einer Zöliakie. Bei denen ruiniert das Gluten tatsächlich die Darmschleimhaut mit einer erhöhten Rate an Krebs und die gedeihen auch nicht. Die dürfen überhaupt kein Funken Gluten essen. Das ist aber ein ganz mini Prozentsatz. Weshalb manche halt von glutenhaltigen Lebensmitteln Beschwerden bekommen, liegt einfach an dem hochgezüchteten Weizen, der sehr, 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 sehr viel verändert ist und an der Menge, weil es ist in der Lebensmittelindustrie einfach ein super Produkt. Das ist billig zu haben und mache ich überall, mache ich Kuchen mit, mache ich Brot mit, mache ich Pizzateig mit und dann werde ich überschwemmt mit Weizenprodukten und dass dann der Darm rebelliert, das ist dann klar. Aber liegt es jetzt am Gluten? Nee, meistens nicht, weil dieses Weizen enthält auch andere Substanzen, auf die der Darm nicht richtig reagiert. Und dann, wenn ich dann jetzt beispielsweise Glutenprodukte weglasse, grundsätzlich, dann ist es nicht das Gluten gewesen, es scheint aber den Beweis erbracht zu haben. Mhm. Ich habe jetzt keine Beschwerden mehr, weil ich esse ja jetzt glutenfrei. Nee, aber die anderen Substanzen, wie ATIs zum Beispiel, auf die der Darm reagiert, die habe ich dann auch weggelassen. Aber dann habe ich das Gefühl, aha, es war das Gluten, es war es aber gar nicht. Und damit verzichte ich nachher auf alle Getreidearten und das ist nicht gut. Also auf die meisten Getreidearten zumindest. Und damit ist die Ernährung ein Stück weit einseitiger und Studien zeigen ganz klar, wer sich glutenfrei ernährt, hat häufig einen Ballaststoffmangel. So, und damit habe ich ein neues Problem. Das mag der Darm nicht, der funktioniert schlechter. Ballaststoffmangel ist für die gesamten Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes und erhöhte Blutfette schlecht, für unsere Entzündungen im Körper schlecht und hat eben noch viele andere Konsequenzen. Das ist das eine und deshalb sollte man dann lieber eher Weizenprodukte und hochverarbeitete eben meiden, anstatt jetzt über Bausch und Bogen alle Körner wegzulassen. Bei Eiweißreich, das ist genau die gleiche Entwicklung. Ja, wir wissen, wenn Eiweiß in der Ernährung nicht richtig justiert ist, dann haben wir mehr Probleme mit der Sättigung, neigen wir mehr zu snacken und dann gibt es jetzt Produkte, da steht überall drauf Eiweißreich und dann wird dann total damit übertrieben. Es ist immer die Frage, auch Dosierung und wenn ich so ein, hatte ich schon mal erzählt, wenn ich so ein Pudding mit 50 Gramm Eiweiß mache, was ihr Eiweißbedarf des Tages wäre, ja, dann habe ich damit auch wieder übertrieben. Ne? Aber auch das verkauft sich super.
Überall, im Kühlregal, High Protein, ja. Steht überall drauf.
Ja. Ja, genau. Salzarm ist natürlich wieder gut, da hat Herr Lauterbach mal recht. Er bestellt ja alles tatsächlich immer salzfrei in den Restaurants. Das ist natürlich eine Qual für die Köche und die Rest. Also das würde ich jetzt wirklich niemandem zumuten. Es kommt darauf an, dass man insgesamt salzarm sich ernährt. Die Studien sagen ganz klar, selbst wenn man einen normalen Blutdruck hat, dann ist es günstig, sich salzarm zu ernähren. Die Lactobacillen mögen Salz auch nicht so gerne. Da hat er recht. Aber mir fällt immer dazu ein, wenn ich sehe, wie pedantisch Herr Lauterbach mit dem Salz umgeht, dann würde ich mir wünschen, dass er diese Pedanterie auch auf die gesamte Bevölkerung überzieht und den Lebensmittelherstellern mal ganz klar sagt, so viel Salz in euren Fertigprodukten geht nicht. Ich erwarte daraus einfach politische Konsequenzen, nicht nur für die eigene persönliche Gesundheit, sondern ganz klar für die Gesundheit der Bevölkerung. Denn das ist das Problem, dass die Bevölkerung im Salzregen steht, während Herr Lauterbach fein auf alles achtet. So geht's nicht, finde ich.
Ich meine, Sie haben aber auch mal gesagt, ganz ohne Salz sollte man sich auch nicht ernähren.
So ist es. Es ist bei allem gibt es in der Zufuhr eine gewisse Kurve, eine J-Kurve nennen wir das. Das heißt, es gibt irgendwo einen Idealbereich, der liegt also irgendwas unter 5 Gramm Salz am Tag. Wenn ich das steigere, dann steigt die Risikokurve langsam. Und wenn ich zu wenig Salz, also wir brauchen Salz ja, alle Tiere brauchen Salz. Und wenn ich zu wenig Salz esse, dann steigt das Risiko auch wieder. Ist auch nicht gut, man soll es auch nicht übertreiben, aber die Situation ist eben die, dass es fast niemand übertreibt. Vielleicht wäre Herr Lauterbach ein Kandidat dafür, dass er zu wenig Salz ist. Ich weiß nicht, aber das hat er sicher im Blick. Er ist ja auch Arzt und Epidemiologe.
Ja, Sie sind ja auch Arzt und Diabetologe und Ernährungswissenschaftler. Sie wissen also genau, wie es geht. Wie sieht denn dann so ein Ernährungstag bei Ihnen aus? Mit Frühstück? Sie machen Intervallfasten meistens, so viel ich weiß. Aber wie sieht denn so Ihr Speiseplan aus für so einen klassischen Arbeitstag, sagen wir jetzt mal?
Ja, also tatsächlich so, ich achte darauf, dass ich Vollkornbrot, ich esse gerne ein Dinkelvollkornbrot, da habe ich mein Lieblings-Bio-Dinkelvollkornbrot, schön frisch, da freue ich mich immer drauf. Also bin ich total, es gibt Brot, bin ich total wählerisch, wenn ich mein Brot nicht habe, dann fehlt mir was. Esse das häufig mit Käse oder mit Tomate drauf, aber häufig auch eben Joghurt, mit Nüssen und natürlich Haferflocken. Also bei mir sind Haferflocken immer dabei, Weizenkeime, und ich achte da sehr, sehr streng auf meinen Ballaststoffkonsum auch. Und Milch trinke ich relativ selten und wenig. Es ist eher dann Joghurt, zuckerarme Früchte, wie sich das alles gehört. Und das ist also mein Lieblingsfrühstück, wenn ich nicht gar Intervallfasten mache und erst mittags esse, das mache ich auch manchmal. Soll ich auch mittags sagen?
Ja, natürlich. Jetzt wollen wir schon genau wissen.
Genau. Mittags ist es so, dass ich entweder kochen wir selber wann immer es geht, was total rein Vegetarisches oder sowas Veganes. Und ich habe das Glück, dass ich in der Nähe ein Restaurant habe, das bietet beides an. Es ist alles selbst gemacht. Da kommt nichts aus der Tüte, nichts aus der Flasche. Und der macht so tolle Gerichte auch mit Hülsenfrüchten und die Hülsenfrüchte richtig zu verarbeiten. Das ist bei uns in der Gesellschaft, ist abhanden gekommen. Was kann ich mit Hülsenfrüchten alles Tolles machen? Ich kann die in einen Salat machen. Ich liebe Hülsenfrüchte im Salat. Ich habe nachher auch ein Gericht mitgebracht, also Bohnensalat, ja, also super. Also der macht das ganz toll und freue ich mich immer. Da esse ich immer, fast immer das vegane Gericht. Und abends ist das dann wechselnd, manchmal ein Salat oder auch nochmal wieder Vollkornbrot, wenn ich das tagsüber nicht gegessen habe. Schön frisch gekauft, mit tollem Gemüse und mit Frischkäse drauf und nochmal schön Schnittlauch aus dem Garten. Also das ist alles toll. Oder was ich auch immer gern auf so Frischkäse oder Kräuterquark mache, das sind Keimlinge. Ich habe auch so ein Keimglas zu Hause. Mhm. Keime selber, meistens kaufe ich das aber auch, weil ich dann, man muss es wirklich einmal waschen und das
ist ein bisschen Arbeit.
Ist ein bisschen Arbeit, aber muss einen Rhythmus finden dafür. Also auch ganz toll.
Und hin und wieder, das weiß ich von einem früheren Gespräch, sündigen Sie und essen einen Hotdog. Ohne Brötchen, aber ja, aus Ihrer kindlichen Prägung heraus.
Genau. Also meine Familie hat sehr viel Urlaub in Dänemark gemacht. Ich liebe Dänemark, Dünen, Kiefern, das ist auch immer noch meine. Und wo immer ich diese Konstellation kriege mit Dünen und Kiefern, das ist Südwestfrankreich und das ist tatsächlich Portugal, bin ich sofort zu Hause. Ja, das ist sozusagen, wenn ich da bin, wenn ich den Kiefernduft rieche, ich habe auch auf meinem Grundstück, der ist überhaupt nicht geeignet, das ist ein Lehmboden, auch überhaupt nicht geeignet für Kiefern. Aber ich habe viele gepflanzt, ich pflege die und theke die und es ist sehr mühsam. Manche sterben, aber einige haben es auch geschafft. Ich liebe diesen Duft. Das ist zurück zum Hotdog. Die gibt's leider. Erstens sind sie mega ungesund, gerade die aus Dänemark. Ja, also das fängt schon an mit den Röstzwiebeln. Die sind mit Palmfett hoch erhitzt, Acrylamide hoch. Dann sind diese Soßen ja alle, also muss ich nicht weiter erwähnen, und diese Würstchen, das Brot. Also alles wirklich wirklich das Allerschlimmste mit, ja. Aber zum Glück gibt's die nirgendwo gut und ich esse vielleicht nur eins oder zwei im Jahr. Und hinterher fühle ich mich übrigens nicht gut. Ich merke das tatsächlich, wenn man in sich reinhört, ob ich jetzt was Tolles gegessen habe oder was nicht so gut ist. Ich merke das, ich bereue das da auch. Aber es ist halt so eine Fehlprägung in der Kindheit. Zum Glück gab's das bei meinen Eltern selten, weil wir haben wenig Fertiggerichte gegessen. Aber ab und zu gab's das und für mich als Kind war irgendwie total, das gab's in Deutschland nicht. Und ich fand es irgendwie gut. War ja auch süß.
Also wer immer in Dänemark Urlaub macht, genießt euren Hotdog.
Und das
hin
hofft,
und wieder darf das und sein. Der Ernährungsdoc macht das auch gelegentlich, wie wir gerade wieder gehört haben.
Genau, und das Softeis, ne? Essen Sie das nicht manchmal?
Ja, nicht so gerne. Das schmeckt nämlich, wenn man das Pulver noch so rausschmeckt.
Ja, ja.
Dann mag aber das, ich,
ach, das,
ja, wenn es mir mal begegnet, esse ich das auch. Aber ansonsten esse ich lieber Pfefferminze als richtig vom Italiener Eiskaffee Venezia oder meins Sieben Hühner, das ist einfach mein, die haben das allerbeste Minzeis bei mir im Stadtteil in Niendorf.
Ja, das ist natürlich viel besser. Das ist, also wenn man selbstgemachtes Eis, muss ich sagen, da ist ja, ja das, da ist das Softeis aus Dänemark auch ja, nix, das ist ja Industrieprodukt, aber selbstgemachtes Eis ist ein Traum.
Ja,
ja, das ist ein Traum. Schade, leider gibt's es fast nirgendwo.
Sprechstunde beim Ernährungsdoc.
Wir wollen jetzt ein paar Hörerinnenfragen beantworten. Heute haben wir tatsächlich nur Hörerinnenfragen. Katharina ist Hamburgerin, lebt aber auf den Philippinen. Also das finde ich immer beeindruckend, wo wir überall gehört werden. Sie schreibt, ein Familienmitglied leidet unter der chronischen Hauterkrankung Vitiligo. Vitiligo, wie heißt es richtig?
Vitiligo, ja,
Vitiligo.
Genau.
Gibt es Möglichkeit, dem ernährungstechnisch entgegenzuwirken?
Ja, also Vitiligo heißt zu Deutsch Weißfleckenkrankheit und das kennt man. Vielleicht, das sind so Menschen, die werden dann braun, aber an einzigen Stellen sind sie manchmal schneeweiß. Mhm. Das ist eine Melaninproduktionsstörung und es ist eine Autoimmunerkrankung. Also der Körper attackiert also die pigmentbildenden Zellen und da wird die Haut einfach nicht braun. Diese Haut hat natürlich, gerade wenn man auf den Philippinen lebt, ein enorm hohes Hautkrebsrisiko. Die müssen sich total schützen vor der Sonne, gerade als sag ich mal, europäische Hauttypen. Und jetzt ist es so, diese Vitiligo ist ja eine Autoimmunerkrankung und solche Menschen, die zu dieser Autoimmunerkrankung neigen, haben eben auch noch eine höhere Rate an anderen Autoimmunerkrankungen wie Schilddrüsenerkrankung oder Diabetes Typ 1. Und häufig vergesellschaftet ist da auch noch ein Vitamin B12-Mangel. Muss man also nachgucken. Ja? Also wichtig ist bei Autoimmunerkrankungen, es ist wenig gemacht worden und das finde ich auch schade, dass man da nicht einfach vorgeht, ernährungsmedizinisch, wie bei Autoimmunerkrankungen. Da arbeiten wir ja mit antientzündlicher Ernährung, da gehören natürlich Omega-3-Fettsäuren dazu. Und interessant wäre es mal, haben wir noch nicht gemacht, weil die Patienten ja zu uns nicht kommen, aber haben wir noch nicht gemacht, eine Autoimmunerkrankung dieser Art, je früher, desto besser, mit einer antientzündlichen Ernährung zu behandeln, um die Ausbreitung auch zu verhindern. Aber ja, letztlich weiß ich nicht, wie weiter fortgeschritten sowas ist, desto manifestierter ist es und die Zellen sind dann halt ruiniert. Aber antientzündliche Ernährung mit Gemüse, mit Kurkuma, mit Ingwer, Oregano, Thymian, das wäre natürlich sehr gut. Das würde man dann empfehlen. Und je eher, desto besser. Aber wenn es eben schon weit fortgeschritten ist, ist es... Ich würde es immer mal versuchen, weil diese antientzündliche Ernährung ist immer auch eine gesunde Ernährung. Mhm. Und aber den Weg würde ich gehen. Wir haben da auch, ich habe mit Johann Lafer so ein Antientzündungskochbuch gemacht, Medical Cuisine, antientzündliche Ernährung. Da sind tolle Anregungen dazu. Das würde ich mal probieren und in die Richtung mal gehen. Es ist für alle Autoimmunerkrankungen empfohlen. Und wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber mit Vitiligo, ich habe es noch nicht versucht, weil die Leute kommen natürlich nicht deswegen.
Tja, das Familienmitglied lebt möglicherweise auch auf den Philippinen. Das wird also mit dem Kommen schwierig. Aber das Buch kann man sicher organisieren,
ganz
auch
genau
dorthin.
Ja.
Katharina hat noch eine zweite Frage gestellt, und zwar, welche Nahrungsmittel und oder Essgewohnheiten helfen gegen Haarausfall, in Klammern bei Männern, und begünstigen das Haarwachstum allgemein?
Ja, also bei Männern ist es meistens dieser androgene Haarausfalltyp, wenn der ganz typisch so ist, dass es also hier hinten beginnt und dann vorne so langsam in die Stirn Glatze entsteht, dann ist das meistens eben genetisch und hormonell bestimmt. Allerdings, wenn es der Haarausfall irgendwie untypisch ist oder besonders früh kommt, sollte man immer auch an einen Mikronährstoffmangel denken und Eisenspiegel muss kontrolliert werden, Kupfer, Zink, Vitamin D, Vitamin A, Biotin muss man gucken. Ist das alles im Lot? Ist die Ernährung richtig? Ich würde dann immer mal bei Haarausfall einmal eine Ernährungsanalyse empfehlen in einer Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin. Also mal zu gucken, ist die Ernährung denn jetzt hier förderlich für Haarausfall oder nicht? Ja, das muss man aber tatsächlich beim Ernährungsmediziner machen. Einen ersten Anhalt bietet auch mal die Ernährung mit der MyFoodDoctor-App zu checken. Da kriegt man auch einen Hinweis, ist alles drin, was du brauchst. Das kann man empfehlen. Aber wenn das eben Mängel aufweist, dann muss man einfach zum Ernährungsmediziner.
Tja, Katharina, wir wissen jetzt nicht, ob das Familienmitglied in Hamburg lebt oder auf den Philippinen, aber ich hoffe, dass diese Antworten weitergeholfen haben. Sandra hat geschrieben, zu Hülsenfrüchten, die Herr Riedl ja sehr regelmäßig empfiehlt. Es gibt überall jetzt Linsenwaffeln, ähnlich wie es auch Reis- oder Maiswaffeln zu kaufen gibt. Ich mag sie sehr gerne und würde mich freuen, wenn diese Produkte einen positiven Beitrag zu einer pflanzenbasierten Ernährung leisten könnten. Was halten Sie davon? Und das Gleiche, sagt sie, gilt ja auch für Pasta aus Hülsenfrüchten.
Genau, genau. Ich finde diesen Trend sehr gut. Das ist mal etwas, wo ich sagen muss, Lebensmittelindustrie, bravo, ja, es geht. Und Linsenwaffeln sind sicherlich eine gesündere Variante als Reis- oder Maiswaffeln, weil sie natürlich einen höheren Proteinanteil haben. Und zwar einen pflanzlichen Proteinanteil. Der ist für uns gut, der macht uns auch satt. Und satt müssen wir sein, damit wir den Versuchungen dieser westlichen Supermarktwelt widerstehen können. Ja, allerdings, je unverarbeiteter ein Produkt, desto besser. Je mehr Schritte in der Produktion ich habe, desto weniger Vitamine und Mineralstoffe habe ich da drin. Das ist eben total wichtig zu wissen. Und diese Nudelalternativen, die kann man gern kaufen, sind gut verträglich und auch schmecken lecker.
Ja, schmecken so semi, finde ich. Ich muss noch dran arbeiten, dass mir das schmeckt.
Gut, sind vielleicht
so ein bisschen schleimig,
die 20, immer, 30 Mal abwarten. Also ja, ich muss sagen,
ich bin erst bei 2.
Ja, genau, genau. Also ich persönlich, das kommt sehr aufs Produkt an. Also es gibt wirklich sehr schlechte Produkte, die nicht schmecken, und es gibt andere, die. Ich habe auch erst am Anfang gedacht, oh Gott, wenn das jetzt gesund sein soll, dann esse ich lieber normale Nudeln. Aber es gibt Produkte, die sind wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also wenn man nicht gleich, finde ich, ist was anderes ausprobieren.
Weiter probieren, ja. Okay. Das nehme ich mit für heute.
Ja.
Clara hat uns geschrieben, sie ist Anfang 20, beschäftigt sich gerne mit Ernährung und ist sehr dankbar für unseren Podcast. Sie lernt jedes Mal was Neues, was ihr sehr hilft, und hat jetzt folgende Fragen. Wie kann ich vorbeugend ein Lipödem behandeln? Und stimmt es, dass ein Lipödem nicht therapierbar ist? Diese Frage hatten wir letztens einer anderen Hörerin schon beantwortet. Mhm. Und wie schaffe ich es, meine Ernährung unter Kontrolle zu behalten, wenn ich bei Stress, zum Beispiel, wenn sie an der Uni ist, oft Heißhungerattacken habe?
Ja, ja, richtig. Also diese Lipödeme, Ödeme des Gewebes sind grundsätzlich sehr, sehr schwer therapierbar. Man sollte da tatsächlich mit in ärztliche Behandlung gehen. Gibt es auch Lymphdrainage, sowas kann man alles machen. Jetzt kommen wir zur Ernährung. Also sind übrigens mehr Frauen betroffen als Männer. Also es gibt da tatsächlich eine genetische und auch eine hormonelle Grundausstattung dafür. Aber was man raten kann, also wer jetzt dazu neigt, der sollte auf keinen Fall auch noch Übergewicht dazu haben. Wenn ich jetzt auch noch viel intraabdominelles, also Bauchfett habe, dann drückt das auf den Rückfluss. Ja, das Ganze muss im Bauch ja hoch, die Lymphe und das Venensystem laufen hinterm Bauch hoch, und dann muss die ganze Flüssigkeit wieder hoch transportiert werden. Wir stehen ja häufig, ja, und das mache ich natürlich mit dem dicken Bauch schwieriger. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, versuchen, das Gewicht zu reduzieren. Das hat Clara ja auch schon versucht. Und ich rate dazu, weil es ist wirklich eine sehr, sehr tragische Erkrankung, einmal wirklich ins Detail zu gehen, eine ausführliche Ernährungsanalyse zu machen. Und das ist wirklich hier so eine Domäne von Ernährungstherapie. Das kann man eben ganz machen mit der MyFoodDoctor-App. Einmal seine Ernährung eingeben, kriegt eine Analyse und wird gecoacht. Was kann ich besser machen? Wie kann ich mein Gewicht Stück für Stück gesund reduzieren? Ja, das ist das Ziel. Und wer damit nicht erfolgreich genug ist, der kann dann eben auch seine Protokolle zu einer Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin mailen und dann eine Videosprechstunde machen oder vor Ort damit aufschlagen. Das würde ich machen, weil wenn man nicht selbst genug mit dem Gewicht erfolgreich ist, zum Profi, die Krankheit ist ernst genug und beeinträchtigend genug, dass man das Anrecht darauf hat, die Kasse zahlt das auch, und man hat einen Eigenanteil ganz sicher, je nach Kasse, manche haben gar keinen Eigenanteil, aber manche ja. Das lohnt sich. Heißhunger, ja, ist jetzt auch ganz, ganz wichtig. Heißhunger haben eben viele Ursachen. Manche haben nur den Automatismus, dass sie ihre psychische Stimmung mit Nahrungsmitteln manipulieren. Ja, also es geht mir nicht gut, ich mache hier mal so einen kleinen Kick und ich habe das Gefühl, es geht mir dann besser, es beruhigt mich, tut's nicht. Ja, aber wir haben dann eine Gewohnheitssucht entwickelt. Das kann eine Ursache sein. Ich würde bei Stress empfehlen, hinsetzen, schönen heißen Tee trinken, ja, der belastet das Gewicht nicht, und gucken, ist mein Flüssigkeitshaushalt gedeckt, weil häufig ist es das eben auch. Wir haben eigentlich Durst und essen trotzdem irgendwie was, Schokolade, was einen kurzen Kick bringt für wenige Minuten. Und manchmal ist es auch so, dass wir nicht satt genug gewesen sind. Denn wer pappsatt ist und sich richtig satt gegessen hat, der kann unmöglich Heißhunger auf irgendwas entwickeln, ja, weil das ist mir so satt, sei überlass. Wichtig ist aber auch emotional, sich mit Yoga oder Meditation und Sport ausgewogen zu verhalten, weil wenn wir unheimlich viel Stress ansammeln, sind wir anfälliger für sowas. Und aber der erste Tipp wäre einfach gucken, sind die Hautmahlzeiten ausreichend, satt machen mit ausreichend Eiweiß dabei, und ist genug Wasser getrunken worden? Und das leistet eben alles die MyFoodTracker-App. Das würde ich empfehlen als erste Maßnahme. Okay. Ah ja, und wenn dann doch Snacks gegessen werden, das kann ja sein. Ne?
Ja,
ich hab
kann
immer,
sein, kommt ja, vor.
Ich hab das Problem, wenn ich nach Hause fahre, muss leider viel Auto fahren, da habe ich immer Gemüse dabei, tolle, leckere Karotten, das ist ja fast schon süß, ja. Ich freue mich dann immer drauf. Und dann meinen Elster-Apfel im habe ich heute wieder dabei, kleine Kühltasche hinten drin an warmen Tagen. Und dann sage ich, oh, dann kommt nachher. Also, ne, das würde ich empfehlen, Nüsse. Ne? Also das sind super Snacks, die sind auch erlaubt, sogar empfohlen fast, wenn es denn sein muss.
Der Ernährungsmythos.
Dann kommen wir zum heutigen Ernährungsmythos. Kaffee entzieht dem Körper Wasser. Stimmt das?
Ja, also der Mythos ist falsch. Da hat man Studien falsch interpretiert. Tatsächlich macht Kaffee einen verstärkten Harndrang, weil er die Filterfunktion der Niere erhöht. Und dadurch wird kurzfristig mehr Urin produziert. Außerdem kann es bei manchen auch zum erhöhten Herzschlag kommen. Auch der führt dazu, dass man kurzfristig mehr Urin produziert. Das ist allerdings nur von ganz kurzer Dauer. Und das ist absolut unproblematisch, und bis zu 4 Tassen am Tag sind ja empfohlen, und das führt auch nicht zu einem erhöhten Wasserverlust. Deshalb ist das eher im Bereich der Mythologie zu sehen.
Okay.
Das Rezept, verordnet von Dr. Riedel.
Sie haben uns wieder ein Rezept mitgebracht heute. Ich sehe das Kochbuch schon liegen. Was gibt's denn heute?
Genau, ein richtig bunter Bohnensalat. Es geht ja auch darum, und das ist mir wichtig zu sagen, das ist ja auch nochmal jetzt ein Seitenhieb Richtung Paleo. Hülsenfrüchte sind einfach mega gesund. Das ist die Nummer 2 nach den Nüssen, ja. Und wenn wir auf diesen, ich sag mal, auf dieses Multitalent verzichten, ja, mit sekundären Pflanzenstoffen, Ballaststoffen, pflanzliches Eiweiß, ja, und die unterschiedlichen, Geschmacksrichtungen bei den Bohnen. Also wer da mal eintaucht, ja, hier habe ich einen super bunten Bohnensalat, passt auch total gut in den Sommer, halbe Dose Kidneybohnen dabei und auch weiße Bohnen. Das ist wirklich ein total buntes Bild. Dann noch gelbe Maiskörner, Zwiebeln, kleine Paprikaschote, ein bisschen Schafskäse. Das übrigens ist mehr noch ein zusätzlicher Eiweißanteil, der uns auch satt macht. Petersilie, Olivenöl natürlich ganz klar, ein bisschen Bohnenkraut und daraus dann wirklich eine super leicht sauren Salat machen. Total lecker. Wenn ich das so sehe, kriege ich jetzt richtig Appetit. Und gerade diese vielseitigen Gemüse da drin entfalten jeder für sich einen positiven gesundheitlichen Effekt. Und damit haben wir sozusagen also eine gesundheitliche Pole-Mischung, die auch noch dunkel, also schwarz, rot, weiß, gelb ist, total lecker, Petersilie oben drüber, los geht's.
Und macht satt und beschwert nicht so in diesen heißen Tagen.
Ganz genau, ganz genau. Und man kann also gerade bei so Salaten, wenn man ein bisschen mehr macht und den kalt stellt, ja, der hält dann auch noch bis morgen.
Das ist doch wunderbar, hat man weniger Arbeit, kann mal ein Buch lesen zwischendurch.
Genau.
Wenn ihr keine Sendung verpassen wollt, keine Folge, dann abonniert uns doch gerne auf den gängigen Plattformen. Hört nach, was ihr vielleicht nicht mehr wisst. Wir wiederholen auch manche Dinge und hören uns bald bei der nächsten Folge. Herzlichen Dank, Herr Dr. Riedel, fürs Kommen.
Ja, ich freue mich. Danke, gern.
Und herzlichen Dank wieder an Heike Becker für den Schnitt dieser Folge.
Wenn ihr noch mehr rund um gesunde Ernährung erfahren wollt, dann folgt mir auf Insta oder Facebook @Dr. Matthias Riedel oder abonniert den Newsletter auf myfooddoctor.de.
Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in 2 Wochen.
Podcast von Funke.